Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Ihr wundert euch zurecht, wir melden uns mal wieder mit einer kleinen Sonderfolge und einem Spezialgast, über den ich mich tatsächlich sehr, sehr freue. Ich begrüße Arndt Zeigler. Hallo Arndt.
Hallo, grüß dich Lars.
Arndt, du hier im Podcast des VfB Oldenburg, das müssen wir kurz erklären. Du trittst nächste Woche in Oldenburg auf, um mal eben schon mal gleich am Anfang ein bisschen Promo zu machen.
Genau.
Nächsten Dienstag ist es, glaube ich, ne?
Es wäre sogar eigentlich heute, wir zeichnen am 3. Dezember auf und ich kann heute aber nicht, weil Werder Bremen heute ein Pokalspiel hat. Und es ist so gelost worden, dass es mit dem Oldenburg-Auftritt kollidiert und deswegen ist der erfreulicherweise verlegt worden. Und ich glaube auch mitbekommen zu haben, dass glücklicherweise nahezu alle Leute ihre Tickets behalten haben und dann nächste Woche kommen. Danke also allen schon mal für die Unannehmlichkeiten und für die Geduld und dass es dann nächste Woche klappt.
Das Wiedersehen von Florian Kohfeldt mit Werder Bremen geht vor. Wir können jetzt noch nicht drüber sprechen, wie es gelaufen ist, aber ich glaube, da ist man sehr gespannt drauf, ne?
Allerdings. Ich habe vorher auch mit ihm noch telefoniert, ich habe einen ganz netten Kontakt zu ihm und ich glaube, es ist ein sehr besonderes Spiel für ihn. Also können wir uns, glaube ich, alle nicht vorstellen, wie das ist.
Nee, das stimmt. Das ist auch in seinen verschiedenen Aussagen rauszuhören gewesen. Jetzt ist natürlich die Gefahr, dass man darüber über etwas spricht, was dann schon vorbei ist. Ich glaube, es kann tatsächlich sehr eng werden, eine enge Partie. Darmstadt ist gut in Form.
Kann sehr, sehr gut sein, ja.
Schauen wir mal. Ja, nein, du hast nächsten Dienstag einen Auftritt in Oldenburg und wir haben das im letzten Sommer schon mal gemacht, als dein werter Podcast-Kollege Philipp Köster hier in Oldenburg beim Auftritt war. Da haben wir ihn auch schon mal hier in die Nordwestkurve eingeladen und da haben wir auch die Chance genutzt und du hast bereitwillig und spontan Ja gesagt. Da freuen wir uns sehr drüber.
Absolut.
Und wir wollen natürlich ein bisschen über die Regionalliga Nord mit dir sprechen. Du bist ein absoluter Fußballfachmann. Du wirst auch die ein oder andere Verbindung nach Oldenburg haben. Und deswegen würde ich mal ganz offen am Anfang fragen, woran denkst du denn eigentlich als erstes, wenn du so den VfB Oldenburg hörst?
Oh, also es gibt so viele Assoziationen. Ich denke, zum einen, das hat aber jetzt nicht viel mit dem Regionalliga-Fußball zu tun, an das Hallenturnier im Januar, wo ich eigentlich seit vielen, vielen Jahren jeden, ich glaube meistens nur um den 3. Januar rum, mit meinem Sohn bin, der inzwischen 23 Jahre alt ist und immer noch mitkommt und früher hat er auf meinem Schoß gesessen. Also wir sind wirklich jedes Jahr da. Mittlerweile bin ich auch mal so ein bisschen eingebunden und mache meistens so eine Interviewrunde vor dem eigentlichen Turnier. Und ich genieße das total, weil das immer so nach Silvester, es ist so, wenn das Leben wieder losgeht und es ist so ein total perfekter Anfang für ein Fußballjahr und die Stimmung ist toll in Oldenburg in der Halle und das macht sehr viel Spaß. Dann ist es so, dass ich alt genug bin, um schon den ersten Bundesliga-Abstieg von Werder Bremen miterlebt zu haben und da waren die Spiele gegen Oldenburg total spannende Derbys. Das Hinspiel hat Werder, glaube ich, 4-0 hier gewonnen vor 18.000 Zuschauern, was damals für die zweite Liga richtig gut war. Und das Rückspiel in Oldenburg musste 1.000 Mal verschoben werden, weil es so einen Jahrhundertwinter gab in dem Jahr. Und als es dann stattfand, hat Werder aber in Oldenburg den Aufstieg klar gemacht. Insofern war das dann auch ein besonderes Spiel. Und ich verfolge den VfB eigentlich ständig, weil zum einen gibt es ja viel Verbindung zwischen dem VfB und Werder, durch Assauer, Sitka, auch immer wieder Spielertransfers immer mal zwischen den Vereinen.
Und zum anderen ist noch mal kurz drauf zu sprechen kommen.
Zum anderen ist es eben auch nicht weit von hier und ich bin auch öfter mal da, wenn es Vorbereitungsspiele gegen Werder gibt oder dergleichen. Ich bin vor vielen Jahren, als das Gelände noch stand, mal auf dem zugewucherten Donnerschwee gewesen. Einfach, weil ich auch so ein Lost Places-Fan bin und weil ich den Donnerschwee immer schon faszinierend fand, ohne dass ich ihn jemals bei einem Spiel leider besuchen konnte. Also da war ich leider nie, aber es war damals noch so, dass die Tribüne noch stand, man konnte auch noch alles sehen, die Mauern standen alle noch, man konnte durch das Kassenhäuschen gehen quasi oder durch den Eingang. Man konnte das Spielfeld noch sehen und es war halt komplett zugewachsen. Das war auch aufregend für mich und es ist wirklich so, dass ich den VfB auch seitdem immer wieder verfolge, mich über den Aufstieg in die Regionalliga gefreut habe und jetzt auch mit Fieber, ob es klappt diesen Saison.
In die dritte Liga hast du, glaube ich, gemeint, aber das sei dir verziehen, weil wir haben jetzt so viele Jahre in der Regionalliga Nord gespielt, dass da die Regionalliga erstmal nahe liegt. Ist klar, ja, das Hallenturnier tatsächlich, 3. Januar hast du auch wieder den richtigen Termin genannt, findet auch im kommenden Jahr beziehungsweise in ein paar Wochen wieder am 3. Januar statt. Diesmal dann leider Gottes mit Betreuung beziehungsweise Organisation von Sohn und Tochter von Dieter Budenski.
Ja.
Ja, super Event auf jeden Fall in Oldenburg, immer ausverkauft, tolle Stimmung.
Ich sitze da mal an der Bande, weil ich so einen Presseplatz habe. Das ist, dann sehen wir uns ja.
Also das ab ist diesem toll. Jahr sollten wir uns da mal persönlich begrüßen dann.
Das sollten wir mal. Ja, und meistens wurde das zärtlich, das Sport 1 zerrt mich auch mal kurz vor die Kamera, die werden ja wieder übertragen. Und es ist einfach, für mich ist es wie ein Klassentreffen, weil ich viele Werder-Spieler eben, die ich früher zu ihrer aktiven Zeit noch hier angesagt habe, die sehe ich dann oft mit Jahren Abstand zum ersten Mal wieder. Letztes Jahr Christian Listersch, jedes Jahr Ailton, und viele Spieler, die auch dann auch zum ersten Mal dabei sein werden diesmal. Also es ist schon toll, ich freue mich da wirklich drauf.
Absolut. Es ist auch wirklich gerade bei Werder Bremen immer eine sehr prominente Mannschaft dabei. Ja, wenn du sagst, du warst selbst nie in der Hölle des Nordens, ich habe tatsächlich gedacht, das hatte ich bestimmt mal dahin verschlagen, aber dann nicht. Aber du hast natürlich das ein oder andere Spiel auch im Marschwegstadion erlebt. Hast du denn gute Erinnerungen an den VfB? Hat Werder meistens gewonnen, wenn du mit Werder da warst? Oder
Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. Ich glaube sogar, Werder hat eigentlich immer gewonnen, wenn sie gegen den VfB in Pflichtspielen spielen mussten. Kann mich fast an keine Sensation erinnern. Ja, und ich hab das immer genossen. Also ich meine, das Marschwegstadion ist natürlich jetzt nicht der Inbegriff eines stimmungsgeladenen Tempels.
Das darfst du gerne so sagen, ja.
Darf ich gerne so sagen, ohne es böse zu meinen. Aber wie gesagt, es ist ein Traditionsverein. Witzigerweise gucke ich auch manchmal bei eBay, ob es irgendwelche alten VfB-Devotionalien gibt, die ich gerne hätte oder so. Also es ist schon ein Verein, den ich mag, auch wenn ich jetzt zugeben muss, dass ich wirklich in den letzten Jahren kein Spiel live sehen konnte. Aber ich bin immer mit dem Live-Ticker dabei, wenn der VfB spielt. Ich fiebere immer mit. Und es
Tatsächlich,
gibt
ist das wirklich so? Also,
ja, den Live-Ticker
ich
habe ich immer
meine,
laufen.
jeder, der dich so ein bisschen verfolgt und ich weiß, was du für ein absoluter Fußball-Nerd du bist, aber du verfolgst dann tatsächlich auch solche Live-Ticker in der Regionalliga Nord, ja?
Also
Also,
in der
man muss ja auch die
Regionalliga
Zeit
Nord,
dafür haben.
natürlich, aber das geht ja nebenbei. Und in der
Ja.
Regionalliga Nord namentlich ist es Werder 2,
Ja.
der Bremer SV und der VfL Oldenburg, die ich dann wirklich etwas ausführlicher verfolge.
Ja.
Und da können wir wahrscheinlich später auch noch drüber sprechen. Ich habe mich sehr gefreut und es scheint ja auch eine gute Entscheidung gewesen zu sein, dass Dario Fossi wieder da ist.
Absolut, wir können auch gerne direkt drüber sprechen.
Ja.
Warum hast du dich sehr drüber gefreut? Hast du irgendeine Verbindung oder wie kommt das zustande?
Nein, ich sehe das immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich versuche dann mit Menschenkenntnis weiterzukommen. Und ich hatte bei Dario Fossi immer das Gefühl, dass das jemand ist, dem der Verein nicht egal ist, dem die Stadt nicht egal ist, der einen Draht zu den Spielern hat. Und ich fand die Entlassung damals schon ungewöhnlich eigentlich, weil ich dachte, eigentlich, wenn du so einen Trainer hast, dann solltest du den eigentlich hegen und pflegen. Und ich bin ein großer Gegner von Trainerentlassungen, um einen neuen Impuls zu setzen, also um einfach irgendwas auszuprobieren. Ich glaube
Der
immer, wenn du einen
berühmte neue
Trainer hast,
Impuls.
genau. Ich glaube immer, wenn du einen Trainer hast, wo du das Gefühl hast, der passt einfach, dann musst du mit dem einfach auch mal durch ein Tal gehen. Die einzigen Gründe, einen Trainer zu entlassen, sollten in meinen Augen sein: Du merkst, der kommt mit der Mannschaft gar nicht mehr klar. Das war bei Dario Fossi, glaube ich, nicht der Fall damals. Und das andere ist, du merkst, der hat fachlich so viele Defizite, dass er mit der Liga nicht klarkommt, oder vielleicht ein dritter Grund noch, dass ihm wirklich der Verein egal ist. Das habe ich hier in Bremen erlebt, als Markus Anfang Trainer war, der ja eine sehr unschöne Episode hier war in der Bremer Trainergeschichte. Da hast du das Gefühl, dem ist es völlig egal, ob der in Karlsruhe oder in Düsseldorf oder in Bremen Trainer ist. Der ist einfach da und es ist ein Job für ihn. Und das hast du halt bei manchen Trainern nicht. Und das ist ein Element, das sollte man nicht unterschätzen. Also ich glaube, ein Trainer, der die Stadt mitnehmen kann und den Verein mitnehmen kann und der brennt für einen Verein, ist ganz, ganz wichtig. Und das unterstelle ich Fossi jetzt einfach mal.
Absolut. Ich
Herzlichen
glaube,
Gruß. Wir
das
kennen
hast
uns gar
du.
nicht, aber herzliche Grüße.
Ja, er ist regelmäßiger Hörer hier. Ja, das hast du, glaube ich, ehrlicherweise relativ passend zusammengefasst. Das war damals tatsächlich der berühmte Impuls. Sie sind gut in die dritte Liga gestartet als Aufsteiger, sind dann nach und nach immer mehr abgerutscht und ich glaube, am Ende war es dann ein Sieg aus den letzten 15 Spielen. Und dann hat man halt relativ zu Beginn, ich glaube, es war Anfang März des neuen Pflichtspielsjahres, sich halt gesagt, wir versuchen nochmal eben diesen berühmten neuen Impuls zu suchen, um ja irgendwie die Drittliga zu halten, ne?
Aber
Aber
das
wie
ist
sich im Nachhinein
immer.
herausgestellt hat,
Ja, sorry. Aber im Nachhinein ist das immer Quatsch. Neuer Impuls ist für mich immer Quatsch. Das bedeutet für mich immer, wir probieren einfach irgendwas. Und vielleicht haben wir ja Glück und durch Zufall funktioniert's. Also,
ja.
das ist für mich immer ein Zeichen von totaler Ratlosigkeit. Leider. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber sehe ich eigentlich überall, bei jedem Verein so.
Nein, das muss man gerade sagen. Das kann man ja auch auf ganz, ganz viele Vereine übertragen im Profifußball. Viele
Ja.
Grüße nach Hamburg oder nach Schalke oder wo auch immer, ohne da jetzt alle rauszusuchen. Ja, du hast gerade schon ein bisschen, bevor wir, klar, wir wollen gleich noch ein bisschen spezifischer, so spezifisch wie es geht über den VfB auch in die Regionalliga Nord sprechen. Du hast gerade schon ein bisschen so die Verbindung zwischen Bremen und Oldenburg angesprochen. Da gibt es tatsächlich einige. Mhm. Wir haben ja zum Beispiel auch Thomas Schaaf aktuell als externen Berater hier mit im Verein, der seit, ich glaube, einem Jahr, anderthalb Jahren, die Formulierung ist, auf ehrenamtlicher Art und Weise den Verein in seiner Entwicklung, in den Vereinsstrukturen unterstützen soll. Ist auch regelmäßiger Gast hier wirklich bei den Heimspielen. Hast du selbst noch Kontakt auch zu Thomas Schaaf hin und wieder? Oder?
Ich habe eigentlich einen ganz guten Kontakt zu ihm, sehr freundschaftlichen. Also es ist auch so, weil du meinen Auftritt schon erwähnt hast, er ist auch relativ häufig schon bei Auftritten von mir gewesen.
Ah ja.
Weil wir auch einen sehr ähnlichen Humorbegriff haben, glaube ich. Und es wird gerade ein Buch über ihn geschrieben, über seine Biografie. Und da bin ich auch einer der Gesprächspartner gewesen mit dem Autor und musste mich da nochmal genau reindenken, so in meine Vergangenheit mit Thomas Schaaf. Und das Ding ist, der begleitet mich halt durch mein gesamtes Fußballleben, weil ich war schon Werder-Fan, da hat er mit 17 sein erstes Bundesligaspiel gemacht oder mit knapp 18. Ich habe ihn also als ganz jungen Spieler erlebt, seine gesamte Spielerkarriere hindurch, die ja sehr lang war. Dann habe ich ihn als Trainer der zweiten Mannschaft erlebt, dann als Bundesliga-Trainer. Dann habe ich erlebt, wie er hier entlassen worden ist, wie er nochmal wiedergeholt worden ist für ein Spiel, aber den Abstieg nicht verhindern konnte, wie er technischer Direktor war. Also ich habe ihn hier in diversen Episoden erlebt und es war immer angenehm, mit ihm zu tun zu haben.
Absolut. Habt ihr euch denn schon mal über den VfB Oldenburg unterhalten? Muss ich da natürlich fragen.
Noch nie.
Das müsst ihr dringend mal nachholen. Nein. Er ist natürlich jemand, der hier sehr, tritt nicht großartig öffentlich auf, muss man sagen. Er arbeitet im Hintergrund. Das ist seine Rolle, die auch ihm so angedacht ist. Er hat ja am Anfang einmal eine Presserunde gegeben, in dem er ein bisschen geschildert hat, wo er so helfen soll. Da geht's natürlich ja auch so ein bisschen um die Entwicklung, Vereinsstrukturen, Jugendarbeit, eben nicht der reine Sport. Da guckt er sich zwar an und da tauscht er sich auch mit Sebastian Schachten. Da wären wir beim nächsten Extremer, der zum Anfang seiner eigenen Fußballkarriere mal, ich glaube, 2 Jahre bei Werder Bremen 2 unter Thomas Wolter gespielt hat. Thomas Schaaf dann Trainer der Profis. Daher kennen sie sich auch. Ja, und wir haben ganz, ganz viele Ex-Bremer, die irgendwie hier mal eine Rolle gespielt haben.
Hat bei euch noch gespielt. Ari van Lent hat bei euch noch gespielt. Wolfgang Sittka, logischerweise. Es gab ganz, ganz viele, wirklich.
Mirko Votava war zwischenzeitlich schon mal Trainer. Frank Neubart fällt mir ein. Es gibt noch etliche. Christian Brandt gerade Trainer. Von Werder 2 natürlich hier auch gespielt. Also es gibt etliche Verbindungen. Ja, der VfB ist einer dieser vielen Traditionsvereine, um mal eben so ein bisschen den Bogen zu spannen, der damit zu kämpfen hat, sich irgendwie mit begrenzten finanziellen Mitteln, nenne ich es mal, klar, es gibt Sponsoren, aber es gibt jetzt nicht den ganz großen, potenten Sponsor, ja, so zu entwickeln und so zu verbessern, dass er im heutigen Profifußball, weil die Mannschaft trainiert unter Profibedingungen, mithalten kann und im Idealfall natürlich dann auch irgendwo wieder in die dritte Liga aufsteigen kann. Das ist deutlich als Ziel formuliert, auch wenn das in dieser Saison nicht realistisch ist oder es um was ganz anderes geht. Mhm. Diese Gemengelage, um mal ein Wort zu benutzen, was dir sehr bekannt vorkommt, bei vielen Traditionsvereinen. Wie bewertest du die? Wie siehst du die?
Also interessant finde ich, dass in der Regionalliga Nord offenbar die gesamte Welt anders funktioniert als zum Beispiel in der Regionalliga West, wo es ja viele große Traditionsvereine gibt und wo du das Gefühl hast, das sind ganz viele Vereine, die wirklich alles oder nichts spielen und die ganz viel Geld rankarren, um den Aufstieg zu erzwingen. Diese Pfeile hast du ja in der Regionalliga Nord nicht ganz so viele. In der Regionalliga Nord hast du plötzlich so ein Havelse, was aus dem Nichts so plötzlich die total dominierende Mannschaft dieser Liga ist. Du hast Vereine, die durchgereicht werden, wie Lübeck gerade aus diversen Gründen, die wir gerade in diesen Tagen kennengelernt haben. Du hast totale Newcomer wie Todesfelder. Also das ist schon eine sehr bunte Liga. Ich verfolge die deswegen auch relativ häufig und gerne, weil ich wirklich sehr viel zu Werder 2 gehe. Können wir auch mal drüber reden, auch ein Reizthema, Zweitvertretungen. Ich bin da sehr gerne und ich weiß, ich verstehe auch die Kritik an Zweitvertretungen in solchen Ligen. Ich kriege aber hier als Werder-Fan halt mit, dass es Werder hat ja letztes Jahr dann ein Jahr Bremen-Liga spielen müssen, weil sie abgestiegen waren und hat damit über 200 Tore geschossen und alle Spiele gewonnen und du hast halt gemerkt, wenn du irgendeinen Bundesliga-Nachwuchsspieler hast, das bringt dem überhaupt nichts, in dieser Liga rumzulaufen und jedes Spiel 18-0 zu gewinnen. Das ist einfach, wenn du auf Nachwuchsarbeit setzt, dann musst du eine Mannschaft haben, die in einer relativ starken Liga sich messen kann mit Profis oder Halbprofis. Und es geht halt nur ab Regionalliga. Das geht noch besser in der dritten Liga. Und ich verstehe das sehr, sehr gut, dass gerade auch wegen des wenigen Fanaufkommens solche Vereine oder Zweitvertretungen sehr kritisch gesehen werden. Aber für einen Verein wie Werder gibt es keine andere Möglichkeit, als seinen Nachwuchs in so einer Liga halt sich beweisen zu lassen. Das habe ich halt wirklich letztes Jahr deutlich gesehen. Bremen-Liga hat echt keinen Spaß gemacht. Da war jedes Spiel quasi schon vorm Anpfiff entschieden, gefühlt. Ja, und deswegen ist es ein Reizthema, ein schwieriges Thema und ein schwierig zu lösendes Thema, aber ich gucke halt wirklich gerne Regionalliga.
Wie du dir vorstellen kannst, wollte ich natürlich mit dir darüber auch sprechen. Ja, du hast jetzt schon ganz viel vorweggenommen. Das ist ein absolutes Reizthema, gerade auch, wenn wir jetzt so in der Fanszene darüber diskutieren. Die immer mal wieder angedachte oder ins Spiel gebrachte Lösung wäre dann ja so eine eigene Liga von Jugendmannschaften. Ich bin ehrlich, ich sehe so eine eigene Jugendliga auch eher kritisch, weil irgendwo gehört es doch auch zur Ausbildung und zur Entwicklung von jungen Spielern dazu, dass sie dann eben im Männerfußball lernen, wie besteht man auch gegen erfahrenere Spieler, wie verhalte ich mich gegen abgezockte Jungs. Wir alle, glaube ich, wissen, die sich mit Fußball beschäftigen, wie groß der Schritt auch aus dem Juniorenbereich dann in den Männerbereich ist. Das kann man ja fast auf alle Ligen unterbrechen, wo es selbst in der Landesliga dann irgendwelche talentierten 19-Jährigen gibt, die dann plötzlich merken, jetzt ist hier aber eine ganz andere Welt. Jetzt hat man natürlich in so einer Jugendliga nicht diesen Wettbewerbscharakter, sondern eher so eine erweiterte A-Jugend.
Naja, ich muss sagen, es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen Zweitvertretungen, die dann quasi mit 3, 4, 5 Spielern aus dem Bundesliga-Kader antreten, und das ist dann wirklich Wettbewerbsverzerrung. In Werders Fall ist es eine etwas verstärkte U19 gefühlt, die in der Regionalliga antritt und mit sehr vielen jungen Spielern. Das ist dann für mich als Werder-Fan spannend zu sehen, wie die sich gegen im Männerfußball sozusagen behaupten können. Und es ist natürlich in dem Fall dann eben keine Wettbewerbsverzerrung, weil deswegen sind die auch nicht Erster mit 15 Punkten Vorsprung, sondern sind Siebter aktuell. Das ist dann schon ein anderes Modell. Also ich finde auch schwierig, zum Beispiel, wenn eine Mannschaft wie Hannover 96 2 in der dritten Liga spielt und die bringen dann zu jedem Spiel 7 Fans mit. So, das ist nicht das, was man möchte. Aber es ist, wie wir gesagt haben, es ist schwierig zu lösen, und es ist halt keine Alternative, eine Liga tiefer zu spielen. Und ich glaube auch, eine bundesweite Reserverunde oder so, wie es ja in manchen Ländern gibt, ist auch nicht denkbar in Deutschland.
In England zum Beispiel wird die, glaube ich, sehr intensiv so betrieben. Ja, ne? Du hast gerade schon mal eben kurzen Bogen nochmal wieder zum VfB schlagen. In der von dir genannten Fünftligasaison in der Bremenliga, Mike Lukowitz, ein ehemaliger VfB-Stürmer, hat da alles kurz und klein geschossen und einen deutschlandweiten Rekord ja sogar aufgestellt. Waren es 50, 51, ich glaub, 52?
Ja, irgendwie 50, ja.
Ja. Warum gehst du gerne zu Werder 2? Jetzt mal abgesehen davon, dass Werder dein Verein ist. Das ist ja immer sehr schön kuschelig auf Platz 11. Ich war natürlich auch schon ein paar Mal da. Was macht es für dich aus?
Es ist immer ein netter Spaziergang. Ich wohne nicht weit weg vom Stadion. Es ist oft Sonntag. Sonntags muss ich dann immer hinterher arbeiten, weil ich meine Fernsehsendung vorbereiten muss. Aber meistens Anschluss 14 Uhr klappt immer noch, dann eben noch vorher einmal rauszukommen, ein bisschen frische Luft zu schnappen, eine Portion Pommes sich zu holen und da wirklich schon recht guten Fußball aus nächster Nähe sehen zu können. Mit Spielern, von denen du weißt, 2, 3, 4 werden irgendwann im nächsten Jahr mal in der Bundesliga auftauchen. Das ist halt spannend. Und vor allen Dingen, wenn es dann Spiele sind gegen eben Mannschaften wie Meppen oder Lübeck oder eben Oldenburg oder ein Derby gegen den BSV, das sind halt alles auch tolle Nordderbys immer.
Ja, der BSV für mich eine der schönsten Auswärtsfahrten tatsächlich, auch wenn die Fahrt natürlich kurz ist hier aus Oldenburger Sicht.
Aber Hanzenberg ist auch toll.
Also der Hanzenberg ist wirklich irgendwie ein legendärer Platz. Der hat wirklich seinen eigenen Charme. Auch da der Gästeblock jetzt aus Oldenburger Sicht nah am Spielfeld, immer prall gefüllt.
Jetzt aber auch da die Würstchenbude auch fantastisch. Das gehört dann immer dazu. Du darfst ja nicht vergessen, ich bin bei Werder Stadionsprecher. Wenn ich bei den Profis bin, arbeite ich. Das heißt, ich habe nie dieses Erlebnis, einfach mich mit einem Bier neben einen Freund zu setzen und eine Wurst zu essen. Das habe ich da nicht.
Ich arbeite auch im Stadion.
Das muss ich mir also anderswo holen. Das heißt, dafür fahre ich dann nach auswärts oder ich habe eben Werder 2.
Ja, am Panzenberg auch ganz toll, Pressekonferenz, dann direkt so an der Eckfahne, mehr oder weniger zwischen Bratwurst und Bierstand, stehen dann 3 Klappstühle und dann dürfen die Trainer nochmal eben kurz was zum Spiel erzählen. Das hat schon auch seinen Charme. Die Regionalliga hat tatsächlich durch den Abstieg vom VfB Lübeck und den Aufstieg von Kickers Emden ja zwei dieser größeren Traditionsvereine dazu gewonnen und ist, finde ich, deswegen in diesem Jahr echt nochmal eine Spur attraktiver wieder geworden. Viele, viele Auswärtsfahrten auch, wo kleine schnuckelige Plätze mit viel Zuschaueraufkommen sind. Gibt es einen Verein außer Werder 2 und dem VfB, dem du irgendwie gerne folgst in der Regionalliga Nord, dem du, achso, Bremer SV hast du schon gesagt. Hab ich schon gesagt.
Ja, du schon hast über den bunten
Mix gesprochen.
Ja. Schon irgendwie auch Meppen, weil es auch ein besonderer Fußballstandort ist. Ja, das sind aber schon die Vereine, die mich am meisten interessieren. Also ich glaube, vor allem, ich nichts anfangen kann. Doch, das ist ein Assel, könnte ich dir nichts drüber sagen. Über Weiche Flensburg könnte ich dir nichts sagen. Das sind einfach alles Vereine, die ich, da lese ich die Ergebnisse, aber das ist auch schon.
Kann ich absolut nachvollziehen, aber ja tatsächlich auch zwei Vereine, die sich absolut in der Spitzengruppe seit Jahren halten und etabliert haben. Meppen habt ihr doch letztes Jahr auch, glaube ich, eine schöne Auswärtsfahrt zu gemacht, genau. Ne? Im Rahmen unseres
Podcasts, genau.
Ja, mit Ernst Mittendorp hatten wir da hier auch eine legendäre Zeit, sag ich mal so. Dennoch ist die Regionalliga Nord im Vergleich zu anderen Regionalligen West, Südwest vor allem nicht so finanzstark, was dazu führt, dass es immer schwierig wird, Nordvertreter in der dritten Liga zu etablieren. Der VfB Lübeck hat diese Erfahrung gemacht, der TSV Havelse hat diese Erfahrung gemacht, der VfB hat diese Erfahrung gemacht jetzt in der jüngeren Vergangenheit. Liegt's da aus deiner Sicht wirklich allein an der Kohle, dass andere Vertreter aus anderen West-Südwest-Regionen sich einfach schneller etablieren, weil es natürlich auch das Traditionsvereine, Alemannia Aachen ist aufgestiegen, Rot-Weiß Essen ist aufgestiegen, die haben natürlich auch eine andere Fanbase nochmal und andere Möglichkeiten. Warum ist das für den Norden so schwer, sich da mal ein bisschen mehr festzusetzen dann nach einem Aufstieg?
Ja, zum einen gibt es natürlich Probleme mit dem Aufstiegsmodus, der nach wie vor unbefriedigend ist für alle Seiten. Und zum Zweiten ist es halt wirklich so, dass du das Gefühl hast, diese romantische Vorstellung, in der Regionalliga kann ein Verein sich wieder gesund schrumpfen und einfach dadurch, dass er eine Zugkraft hat vom Namen her, kann dieser Verein dann eine Renaissance erleben. Du brauchst halt in der Regionalliga unheimlich viel Geld, um eine Mannschaft zusammenzuzimmern, die dann den Sprung in den Profibereich dritte Liga wirklich schaffen kann. Da hast du eine riesen Kluft. Also das betrifft ja nicht nur die Nordvereine, sondern auch wenn eine Mannschaft wie Bayreuth aufsteigt oder eine Mannschaft wie die Stuttgarter Kickers aufsteigen würden oder so, die müssten auch sich wahnsinnig an die Decke strecken, um in der dritten Liga klarzukommen. Bei Rot-Weiß Essen siehst du jetzt auch, dass es nicht so einfach ist, da eben dann sofort in der dritten Liga durchzustarten. Es gibt Beispiele, die wo es relativ gut klappt. Aachen funktioniert recht gut in der dritten Liga gerade, aber das sind eben auch oft Vereine, wo dann eben dann doch plötzlich ein bisschen Geld da ist. Ich bin großer Freund von einer Regionalliga, die wirklich verstärkt auf Selbstreinigung setzt, wo eben nicht dann abgehalfterte Ex-Bundesliga-Stars für viel Geld eingekauft werden und jede Mannschaft hat dann zwei oder drei Ex-Profis, die dann die Fahne hochhalten, sondern ich finde toll und deswegen auch mein Interesse generell an der Regionalliga, ich gehe auch immer alle Regionalligen durch, wenn gespielt wird am Wochenende, dass du eben wirklich viele Vereine hast, die eine Geschichte haben und die eine Vergangenheit haben. Ich habe gerade Bayreuth erwähnt, ich war mal in Bayreuth, bin ich mal aufgetreten, die haben ein unfassbar tolles Vereinsmuseum. Die haben so eine Kneipe, die aussieht wie ein Vereinsheim aus den 60er Jahren und es sieht auch aus, als wenn da alles in den 60er Jahren unberührt ist und dann haben sie einen Raum, da sind nur Devotionalien drin. Da wollten die mich erst überreden, ja, wir müssen dir mal unser Museum zeigen. Habe ich gedacht, okay, das wird irgend so ein Zimmer sein. Und dann bin ich da gewesen und wäre am liebsten nicht mehr gegangen. Also es war auch ein Verein, wo du einfach ich hatte vorher noch nie was mit der Spielvereinigung Bayreuth zu tun. Ich weiß nur, die waren lange zweitklassig, sind sogar ganz oft fast in die Bundesliga aufgestiegen, haben es dann knapp nie geschafft und das ist spannend. Oder ich habe bis vor kurzem noch die Situation gehabt, dass mein Sohn in der Oberliga gespielt hat, in der Oberliga Nordost, in einem Vorortverein von Leipzig, weil er da studiert und habe dann eben auch er hat bei Chemie Leipzig ein Probetraining gemacht, das ist auch ein totaler Traditionsverein im Osten gewesen. Dann haben wir, wie gesagt, Stuttgarter Kickers, FC Homburg, all solche Vereine. Oder du hast die Westregionalliga, wo natürlich wahnsinnig viele Traditionsvereine sind, mit Duisburg und Wuppertal und Oberhausen und wie sie alle heißen. Fortuna Köln, Uerdingen. Das sind einfach tolle Ligen, die unter anderem deswegen halt schon so ein bisschen Tragik manchmal umweht, weil eben wirklich viele Vereine da sich um Kopf und Kragen wirtschaften, wie man an Uerdingen immer wieder sieht oder jetzt gerade an Lübeck sieht. Das ist halt wirklich eine schwierige Liga, weil du brauchst Geld. Du hast selbst erzählt, im Prinzip trainiert der VfB auch unter Profibedingungen. Es ist aber keine Liga, in der du hohe Fernseheinnahmen hast und in der du das locker einfach alles refinanzieren kannst. Das ist halt wirklich mathematisch kaum zu lösen, diese Regionalliga. Du brauchst Kohle und du verdienst aber kaum welche.
Absolut. Und wenn du dann mal aufsteigst, wie es der VfB jetzt vor 3 Jahren geschafft hat, dann stehst du halt vor der Aufgabe, unheimlich viele Auflagen in der dritten Liga durch den DFB natürlich. Du musst möglichst schnell alles Mögliche erfüllen und parallel noch nach einer Relegation, und die hast du ja gerade schon angesprochen, dann innerhalb von ganz wenigen Wochen quasi fast ohne Sommerpause einen Kader zusammenzimmern, der irgendwie versuchen soll, in der dritten Liga zu bestehen. Ja, die Relegation, großer Aufreger. Ja, kurze Einordnung, damit wir alle auf dem neuesten Stand sind. 5 Regionalligen und nur 4 Aufsteiger. Heißt, West und Südwest steigen direkt auf und Nordostbayern und Nord spielen in so einem Rotationsverfahren. Einer darf direkt aufsteigen und 2 spielen Relegation gegeneinander. Arndt, hast du eine Lösung? Was hältst du davon?
Das versteht ja keiner so richtig. Das versteht ja
Ja.
keiner so richtig, warum das so sein muss. Ich bin auch nicht derjenige, der sich aus dem heimatlichen Sessel dann immer für schlauer hält. Und ich denke, irgendwelche Gründe wird es geben, warum das schwierig ist. Aber die sauberste Lösung von außen und ohne viel Insiderwissen wäre natürlich wirklich, du hast einfach 4 Regionalligen. Du hast eine Südregionalliga statt eine Bayern- und Südwestregionalliga. Weil Bayern hat ja, glaube ich, auch eine sehr geringe Dichte, was die Vereine angeht. Und du machst da eine Regionalliga draus oder machst es irgendwie anders, aber im Prinzip muss es 4 Ligen geben, mit 4 Aufsteigern, mit 4 Meistern, die aufsteigen. Alles andere ist einfach nicht, oder du hast meinetwegen auch noch Vizemeister und machst eine Aufstiegsrunde mit 2x4 Mannschaften und generierst so die Aufsteiger, aber wie gesagt, so wie es jetzt ist, kann es eigentlich nicht bleiben, das sagen wir aber schon seit gefühlt 15
Ja,
Jahren.
absolut. Dann kommt natürlich immer mal auch ins Spiel, warum nicht 5 Aufsteiger? Dann melden sich natürlich die Drittligisten, die sagen, bei uns kann nicht ein Viertel der Teams aus der dritten Liga absteigen. Ja, und die beiden Südligen, ja, die nähren sich ja letztlich dadurch, dass sie vor allen Dingen eine große Fläche haben und bedienen. Aber ja, gerade die Vereine aus der Bayernliga. Boah, da bin ich ehrlich. 3, 4, 5 Vereine fallen mir da aus dem Kopf ein und dann geht's schon in eine Richtung, wo es schwierig wird, ne? Wohingegen man aus der Westliga nahezu jeden Verein wahrscheinlich kennt. Ja, ist auf jeden Fall leider, leider schwierig zu lösen. Ich glaube, jetzt, wenn ich in den Köpfen vom TSV Havelse denke, die, wie du gerade angesprochen hast, ja, eine sensationell überragende Saison spielen. Also
Kannst du mir
so.
eigentlich erklären, warum die so gut sind?
Nee, kann ich dir nicht wirklich erklären. Ich kann dir erklären, dass sie natürlich irgendwo eine Basis haben, ne? Sie waren ja vor. Boah, jetzt muss ich, das war die Saison vor dem VfB in der dritten Liga, in die dritte Liga aufgestiegen, mussten da, auch das kennen wir hier in Oldenburg, sie mussten alle ihre Heimspiele im Zweitligastadion von Hannover 96 austragen, weil sie eben die Auflagen nicht erfüllen konnten. Wir mussten nur 2 Heimspiele, auch im Zweitligastadion von Hannover 96 in der Drittligasaison austragen, weil es da um Abendspiele ging. Und hier es gibt ja überall Regeln und Reglements. Hier haben sich Anwohner mal vor etlichen Jahren ja reinschreiben lassen, dass nach 18:30 Uhr im Oldenburger Marschwegstadion kein Fußball mehr angepfiffen werden darf. Das ist eine der Gründe, warum dann so ein Ausweichstadion benannt geworden ist. Nee, habe sie tatsächlich, also da waren auch in der letzten Saison schon eine ganz gute Mannschaft gehabt, sind immer so im erweiterten Spitzenfeld, aber warum es jetzt diese Saison so explodiert, ich glaube schon, dass da eben, und da wären wir wieder bei dem Punkt, etwas gewachsen. Der Trainer ist schon etwas länger da, die Leistungsträger sind schon etwas länger da. Und ohne dass ich jetzt die Stammelf im Detail dir aufzählen kann, werden sie sicherlich dann auf 2, 3 Positionen nochmal nachgelegt haben. Und da ist eben etwas gewachsen entstanden, was, ich glaube, 9 Siegen in die Saison gestartet ist und was seitdem von diesem Lauf profitiert, ne?
Aber das ist ja die romantische Vorstellung, die man eigentlich von Regionalligen hat, dass ein Verein einfach nur dadurch, dass er vielleicht eine gute Jugendarbeit hat oder seriös wirtschaftet, keine Luftschlösser baut, keine Spinne an der Vereinsspitze hat, dass so ein Verein einfach auch mal belohnt wird. Und das scheint ja in Havelse einfach auch gute Arbeit zu sein aktuell.
Es scheint gute Arbeit zu sein. Sie haben tatsächlich, die Anekdote kann ich vielleicht noch erzählen, in der Sommervorbereitung ein bisschen für Unruhe gesorgt, weil sie so einen 5-Jahres-Plan tatsächlich veröffentlicht haben mit dem Aufruf, dass sie Investoren suchen. Dieser 5-Jahres-Plan beinhaltete einen Aufstieg in die dritte Liga, ich glaube bis 2027. den Neubau eines Stadions, weil, ja, wie ich gerade erzählt habe, die alte Anlage in Havelse ist für Profifußball nicht geeignet. Und das sorgte dann eben vor allen Dingen, weil dritte Liga kann man sich immer mal vornehmen, bis 2030 den Aufstieg in die zweite Liga.
Oh,
also okay. Einfach mal innerhalb von 5 Jahren 2 Ligen als großes Ziel anvisiert und dafür wirklich einen öffentlichen Aufruf quasi gemacht.
Ich hatte das ist die Irre, dass 2030 schon in gut 5 Jahren ist. Das ist auch,
ja.
Muss ich auch jetzt gerade kurz schlucken.
Ja, auf jeden Fall ambitioniert. Das hat durchaus hier in der Szene auf jeden Fall für Diskussionen gesorgt, gleich mal 2 Aufstiege auszurufen innerhalb der nächsten 5 Jahre. Ja, aber wenn sie so weitermachen, sind sie ihrem Plan sogar in diesem Jahr voraus. Wobei, ja, man muss sagen, am Ende würde eben diese Relegation stehen. Ich glaube, zurzeit in Nordost wäre Lok Leipzig der Gegner. Ich glaube, das ist ganz und gar kein einfacher Gang, wenn es so weit kommt. Nein.
Ja. Ja. Es bleibt immer jedes Jahr wieder ein Nervthema irgendwie.
Ja, es nervt halt und man muss ja auch wirklich auch jeden Verantwortlichen, glaube ich, verstehen. Da hängt dann eine ganze Saison 34 oder 36 oder 38 Superspieltage hängen dann ja an einem möglichen Verletzungspech, vielleicht ein blödes Gegentor in 1 oder 2 Spielen, ne?
Ja. Aber ich bin auch, wenn wir schon bei solchen Themen sind, ich bin auch ein großer Gegner von Relegationsspielen, aus dem gleichen Grund, weil ich auch sage, die ergeben eigentlich auch keinen Sinn. Entweder du bist sportlich auf- oder abgestiegen oder eben nicht. Aber dann nochmal so ein bisschen zu gamblen und zu sagen, wir haben noch 2 Spiele, die können wir dann toll vermarkten und dann muss dann der Dritte nochmal gegen den 16. spielen, ergibt für mich auch keinen Sinn.
Das heißt also, wenn man dich fragen würde, auch in erster, zweiter, Drittliga Relegation abschaffen.
Würde ich eigentlich machen, ja, glaube ich.
Ja. Ja, es sind 2 spannende Spiele für Leute, die nicht beteiligt sind, sind das natürlich 2 spannende Spiele, aber für alle anderen, ja.
Ich finde da zum Beispiel in manchen ausländischen Ligen, ich finde auch Meisterrunden und Abstiegsrunden affig irgendwie, ne? Also warum spielst du dann nach der eigentlichen Liga, wenn du 2-mal gegen jeden gespielt hast, alles nochmal und übernimmst dann irgendwelche Punkte oder so? Ich bin da wirklich kein Freund davon. Ich brauche eine ganz saubere Liga einfach nur.
Ist auch am irgendwie, wie man so schön sagt, dann am ehrlichsten. Ne? Du hast gegen jeden 2-mal gespielt und am Ende stehst du da, wo du es dir erarbeitet hast. Ja, der VfB steht tatsächlich in dieser Saison relativ weit unten, mit ganz anderen Ansprüchen gestartet in die Saison. Hast du das so ein bisschen jetzt rein sportlich verfolgen können?
Welche Ansprüche der VfB am Anfang hatte, weiß ich jetzt nicht so genau. Dafür bin ich zu weit weg.
Keine Meisteransprüche, aber man sieht sich schon im oberen Drittel, ne?
Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der Eindruck täuscht, aber ich habe das Gefühl, seit der Trainerwechsel jetzt über die Bühne gegangen ist, wirkt die Mannschaft sehr stabil. Also du hast das Gefühl, eigentlich können sie sich jetzt wieder mit jedem auf Augenhöhe messen. Das hast du nur im ersten Saisondrittel nicht gehabt. Oder in den ersten Spielen. Und ich bin mal gespannt. Also für mich, wie gesagt, wenn du die Tabelle anguckst, sieht die immer noch nicht gut aus. Aber ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass man um den VfB noch lange zittern muss.
Das sind Worte, die wir in Oldenburg natürlich gerne hören. Ja, ist tatsächlich so, jetzt seit 6 Spielen ungeschlagen. Da waren Unentschieden gegen Havelse als Spitzenreiter, gegen Lübeck, jetzt ein Unentschieden bei Kickers Emden, die als Tabellenvierter auch ein sehr starker Aufsteiger sind. Kickers Emden, hast du da noch? Wir sind hier im erweiterten Gebiet von Kickers Emden. Ich war jetzt frischer Eindruck Freitagabend in Emden beim 1:1 gegen den VfB. 3600 Zuschauer. Pickepacke, volles kleines Stadion, wirklich auch da, Fußballromantik war wirklich dabei, also das hat Spaß gemacht. Hast du irgendwelche Verbindungen nach Emden oder ist es dann doch zu weit weg?
Eigentlich gar nicht. Ich finde, es sieht immer gut aus, wenn man Spiele aus Emden sieht. Ja. Irgendwo, man kann ja mittlerweile Regionalliga auch komplett verfolgen, live mache ich auch oft im Netz. Und es wirkt wie ein sehr stimmungsvolles Stadion. Und es ist ja auch ein Verein, der mal ein bisschen höher gedacht hat, wo ich jetzt nicht so genau weiß, wie da aktuell die Lage ist, aber ich glaube, die möchten auch wieder hoch, ne?
Ja, er denkt jetzt wieder höher, das kann man glaube ich so sagen. Die haben, da ist vor, ja, 1,5 Jahren mit Henning Rieselmann er nennt sich strategischer Partner eingestiegen, der betreibt eine Fußballagentur, Profifußball organisiert, Trainingscamps und so weiter, und hat sich da, ja, eingebracht und seitdem geht es schon steil bergauf, es ist ein bisschen mehr Geld da und auch da, das darf man glaube ich so sagen, das hat er auch selbst glaube ich gesagt, ist schon das mittelfristige Ziel. Nicht ganz so ambitioniert wie der TSV Havelse, aber das mittelfristige Ziel ist, man möchte gern zurück in die dritte Liga, ja. Was mit Platz 4 nach einer Aufstiegssaison ja erstmal eine ganz gute Grundlage ist. Ne?
Ja.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Ahnt, ich habe mir zum Abschluss noch ein paar Fragen aus der etwas weiteren Welt des Fußballs überlegt. Ich nenne es jetzt mal 10 schnelle Fragen an Arne Zeigler. Wo steht für dich das schönste Stadion in Deutschland? Du darfst nicht Werder Bremen sagen.
Ich darf nicht Werder Bremen sagen. Oh, pass auf, dann habe ich eine...
Du darfst das vielleicht zuerst sagen, aber dann musst du einen Platz 2 nennen.
Das wirklich schönste im Sinne von schönste Stadion in Deutschland ist das Stadion im Kaffeetälchen von... Kali Werk Tiefenort, ein ehemaliger DDR-Verein, der mal kurz zweitklassig gespielt hat. Das ist ein Stadion, was quasi wie in einen Wald gebaut wurde. Vor vielen, vielen Jahren. Und dieses Stadion sieht aus, als wäre es von 1965 und auch nicht verändert worden. Mit alten Toren, mit alten, mittlerweile etwas bewachsenen Steinkurven und Stadion Kaffeetälchen. Jeder, der es noch nicht kennt, mal um den Google. Das sind ganz, ganz tolle Bilder. Und ich war leider auch noch nie da, aber ich muss da unbedingt mal hin.
Ich hörte das von tatsächlich schon mal in eurem Podcast. Wenn man es jetzt auf Profi-Ebene vielleicht noch einen kleinen Nachhaker, so was gefällt dir besonders?
Es gibt architektonisch schöne Stadien, es gibt Stadien, wo die Stimmung besonders toll ist, es gibt Stadien, wo du reinkommst und du findest, dass es toll aussieht. Ich bin ein großer Freund von Stadien. Werder spielt Samstag in Bochum. Ich bin total gerne in Bochum. Ruhrstadion, mitten in der Stadt. Gehst dahin, gehst rein. Bist mittendrin im Pott und hast gute Fußballstimmung, auf sowas stehe ich. Und wenn ich Werder nicht nennen darf, aber ich finde, grundsätzlich bin ich ein großer Freund von Stadien, die in der Stadt verankert sind, wie im Weserstadion, das einfach an der Weser liegt und in einem Kneipenviertel, wo du vorher noch zum Essen gehen kannst oder hinterher zum Griechen oder so. Das ist einfach schön. Ich mag nicht diese Stadien, wo du in so ein Industriegebiet fahren musst. Und das liegt dann wie Mainz 05, wo du das Gefühl hast, du gehst 5 Kilometer über eine Betonwüste und irgendwann ist das Stadion dann da. Das finde ich nicht schön. Also insofern war der Donnerschwee auch irgendwie cooler als das Marschwegstadion.
Absolut. Oh, den kleinen Schnenker muss ich jetzt noch machen, Arne. Dann mache ich mit den 10 schnellen Fragen weiter. Stadion. Oldenburg bekommt ja ein neues Stadion. Hast du das eigentlich verfolgt aus der Ferne?
Ich habe natürlich die Jubelvideos gesehen und das ist eine gute Neuigkeit, auch wenn ich die Pläne jetzt noch nicht so angeguckt habe, aber ich bin davon ausgegangen, dass die Erleichterung so groß ist, weil das offenbar eine Sache ist, die für den Verein einen großen Sprung bedeuten kann und einfach auch für die Atmosphäre bei Spielen wahrscheinlich auch nochmal einen Quantensprung. Also ich bin sehr gespannt. Wie ist der Stand?
Ja, also grundsätzlich hast du natürlich recht, der Verein hat ganz, ganz deutlich gesagt, im Marschwegstadion, das hat er in der dritten Liga gemerkt, wird es so keine Zukunft im Profifußball geben. Da müsste unfassbar viel Geld reingesteckt werden und selbst dann gäbe es noch Auflagen, die so nicht dort umsetzbar und erfüllbar sind. Die heiße Debatte hier in Oldenburg läuft natürlich trotzdem noch, weil also es ist noch nicht angefangen. Die Entscheidung des Rats der Stadt ist gefällt. Da gibt es jetzt einen Plan, dass bis 2028 soll es, glaube ich, stehen, Mitte 2028. Aber tatsächlich in der Stadt, in fußläufig zum Bahnhof, neben die große EWE-Arena und die kleine EWE, bist du ja nächste Woche.
Ach, stimmt, hab ich ja gehört.
Neben die große Weser-Ems-Halle, kleine EWE-Arena, große EWE-Arena, kommt dann das Fußballstadion und spricht dann von so einem sogenannten Oberzentrum des Sports in Oldenburg. Das ist dann alles mittendrin, fußläufig, man kann in die Innenstadt laufen, vom Bahnhof aus laufen. Das wird auf jeden Fall Schönes. Dennoch, in Oldenburg heiß diskutiert, weil der Steuerzahler muss natürlich ran. 50 Millionen Euro für ein neues Stadion und die Stadt finanziert ist und der VfB soll dann eben der sogenannte Ankermieter werden. Mhm. Glaube ich, kommt nicht mehr so häufig vor, glaube ich, in Deutschland, dass so viel Geld dann in die
Hand. Auch schwierig zu regeln, aber würde natürlich wirklich den Verein echt extrem weiterbringen, denke ich.
Ja, ja. Also es war für...
Es gab doch vor vielen Jahren mal diese Ashampoo-Arena-Pläne, irgendwie, wo Rudi Assor noch irgendwie beteiligt war, obwohl er schon nicht mehr da war.
Ja.
Das ist ein totales Fantasiestadion. Das ist auch so, als wenn man es bei so einem Managerspiel gebaut hat irgendwo.
Da gehen wir
sogar richtig groß werden.
Absolut, ja. Da gehst du in eine Zeit zurück, an die der VfB, glaube ich, heute nicht mehr allzu gerne denkt. Da waren tatsächlich auch ein paar Gedankengänge dabei. Nee, alles gut. Die so nicht realistisch und umsetzbar waren und die dann auch sich relativ schnell wieder erledigt haben. Zurück zu den schnellen Fragen. Wo hast du deine beste Stadionbratwurst gegessen?
Ich glaube, vor vielen Jahren in Bochum. Die habe ich als und zwar diese nicht so langen, etwas kürzeren und etwas dickeren Würste. Ah, okay. Und muss dann mal mit Senf sein und nicht mit Currywurst. Ich lehne diese geschnittenen Currywurst und in Soße schwimmenden Würste ab. Muss im Brötchen sein und mit Senf.
Okay.
Und ich habe sehr, ich sag das jetzt mal lobend, ich habe sehr darunter gelitten, dass es in Bremen bis letzte Saison keine gute Wurst gab. Die war wirklich, die schmeckte nur nach dem Ketchup. Die hatte wirklich nichts. Und jetzt gibt es aber einen neuen Caterer, eine gute neue ja. Wurst und großer Gewinn.
Also alle ins Weserstadion gehen. Welcher Spieler hat dich in deinem Fanleben am meisten fasziniert?
Aber das ist, wenn man so lange Fan ist, ganz schwierig zu sagen, weil halt jede Zeit so ihre, wenn ich da jetzt mal etwas ausschweifend antworten darf, ich bin wirklich so alt, dass ich seit den späten 70er Jahren schon Fan bin und ich habe Dieter Bodensky noch spielen sehen und ich habe sogar in seinem letzten Jahr Horst-Dieter Höttges noch spielen sehen, den ich aus den Sammelalben meines großen Bruders kannte und der die WM in England 66 schon gespielt hat. Also das ist wirklich ein Fußballleben. Den habe ich noch am Ball gesehen und das war aber eine Zeit, da hatte Werder Bremen praktisch keine Stars. Dann habe ich aber den jungen Rudi Völler miterlebt, der in Bremen wirklich so richtig durchgestartet ist. Aber so, wenn man so alles zusammennimmt und Ausstrahlung und Aura, dann war es, glaube ich, Johann Miku.
Ja, verrückt. Also ich find's verrückt, weil diese Antwort bekommt man ja wirklich von Werder-Fans und natürlich, das war ja auch noch schon auch noch meine Zeit und es war einfach ein Spieler, ja, da passt irgendwie auch das Wort fasziniert. Ne? Jetzt, da geht's gar nicht so um begeistert, da war eine Leichtigkeit, eine Eleganz dabei und dennoch war es irgendwie dann immer noch spielentscheidend. Ich find's ein bisschen verrückt.
Also, natürlich auch. Irgendwie, weil der gehört dann irgendwann zum Inventar, weil der ja dauernd wiederkam und immer irgendwie hier war. Aber bei Miku war es halt so ein abgeschlossener. Und Miku war wiederum, er hatte, glaube ich, um das mal sehr nerdig zu sehen, er war lang genug da, aber auch nicht zu lang, um so einen Kultstatus zu kriegen. Also wenn ein Spieler, wir hatten ja auch Kevin De Bruyne, der zeitweise wahrscheinlich einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, aber der war nur eine Saison hier. Mit dem verbindest du dann ein gutes Jahr, aber eben nicht mehr. Und wenn ein Spieler nach 2 Jahren wieder geht, aus Serge Gnabry hatten wir auch kurz, aber wenn ein Spieler nach 2 Jahren wieder geht, dann ist das keiner, mit dem du so dein Herz verbindest, oder an dem du dein Herz hängst. Aber Miku war, glaube ich, 4, 5, 6 Jahre hier. 5, glaube ich. Und in der Zeit wächst dir jemand schon ans Herz und der hat halt wirklich das Ding gehabt, du hast das Gefühl, der ist eigentlich zu gut für den Verein. Hatte natürlich auch eine super Ausstrahlung, also war eben auch ein Typ einfach und war fußballerisch auf dem Platz einfach, du hast einfach dem wahnsinnig gerne zugeguckt. Und ich muss aber auch sagen, auch wenn es jetzt eine sehr lange Antwort wird, alles gut. Es ist ein großes Privileg, wenn du Werder-Fan bist, wen du alles erleben durftest. Du hast hier Wynton Rufer gehabt, du hast hier Rudi Völler gehabt, in, wie gesagt, in Weltklasseform. Du hast hier Manni Burgsmüller noch gesehen am Ende deiner Karriere. All diese Spieler, und das ist, du hast einen Kalle Riedle gesehen, der hier richtig angefangen hat. Du hast einen Miku gehabt, du hast einen Diego gehabt, einen Özil. Das ist einfach eine Häufung an tollen Spielern. Das haben viele Vereine so nicht.
Absolut. Johann Miku übrigens auch schon einmal Gast, glaube ich. Einmal Gast gewesen beim Hallenturnier in Oldenburg.
Hat ja in Oldenburg sein inoffizielles Abschiedsspiel gehabt.
Wurde also so bezeichnet,
Spiel,
ja?
Also war sein letztes Spiel mit Werder und er wurde dann, glaube ich, verabschiedet, ja.
Ah ja, okay. Ist jetzt, glaube ich, Winzer, ne? Ist er Winzer in
Bordeaux.
Ja, okay. Wenn du dir das Trikot eines aktuellen Bundesligaspielers im Fanshop kaufen würdest, wen würdest du dir aussuchen?
Dürfte kein Werder-Spieler sein, vermutlich wieder, ne?
Ich gebe dir beide Varianten. Doch, doch.
Okay. Also, wenn ich mir ein Trikot von einem Werder-Spieler kaufen würde, würde ich mir Jens Day kaufen, der einfach eine tolle Spielerpersönlichkeit ist und ein wahnsinnig netter Mensch. Wobei, vielleicht würde ich mir auch Michael Zetterer oder Amos Pieper kaufen. Für mich geht's da sehr nach Sympathie. Und danach, ob ich dem Spieler zutraue, dass er auch eine längere Zeit hier bleibt. Das ist immer wichtig. Das ist ja gerade so eine Überlegung, wenn man sich ein Trikot kauft eines Spielers, dass man eben nicht möchte, dass der im halben Jahr plötzlich weg ist. Und bei den genannten ist es so, bei Jens Day zum Beispiel, es gibt so kleine Begebenheiten. Jedes Jahr im August ist ja der Tag der Fans hier, immer so ein großer Fußballfeiertag. Und ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt 4 Jahre alt und die war letztes Jahr mit 3 zum ersten Mal beim Tag der Fans mit. Und Jens Day hat mit ihr gespielt die ganze Zeit und hat sich mit der total beschäftigt und war neugierig und hat mit ihr gesprochen und das hat wahnsinnig Punkte gebracht bei mir. In diesem Jahr hat sie sehr viel mit mich als Zentner gespielt. ja, also es ist, und wenn ich jetzt wirklich ligaübergreifend schaue, es gibt so Spieler, die unabhängig vom aktuellen sportlichen Standing, mag ich als Typ Leon Goretzka ist so jemand, aber ich würde mir trotzdem kein Bayern-Trikot kaufen, das wäre dann schwierig. ich weiß es nicht, also es gibt müsste ich jetzt länger drüber nach. Warte mal, ich gucke mir jetzt mal eben, das wollen wir jetzt auch abschließend beantworten, die Bundesliga-Tabelle an, dann sage ich dir gleich ein Ergebnis. Ich muss die Vereine noch mal eben alle vor.
Ich hätte mich auch mit Leon Goretzka abgefunden, aber dann den machen wir gerne noch, ja.
Ja. Ach nee, komm, dann FC St. Pauli Trikot mit Jojo Eggestein.
Ja, da haben wir doch noch mal eine Bremer Verbindung. Wenn du eine Regel im Fußball ändern könntest, welche Regel wäre das?
Boah, das ist jetzt auch nicht gut geeignet für eine kurze Antwort. Ich würde den VAR sofort wieder abschaffen. Das ist ja aber nicht direkt eine Regel. Ja, also ich würde die halbautomatische Abseitserkennung würde ich lassen und die Torlinientechnologie. Aber alles, was menschliches Versagen nach wie vor nicht ausschließt, und das wird beim VAR immer so bleiben, würde ich abschaffen. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Regel abschaffen würde. Ich würde einfach dafür sorgen wollen, dass Regeln komplett eingehalten werden. Weil komischerweise gibt es immer mal wieder Regeln, die werden ganz kurz gehypt und dann nach 3 Spielen denkt keiner mehr dran. Ich finde zum Beispiel komisch, dass es nach wie vor immer durchgewunken wird, wenn ein Torwart einen Ball 15 Sekunden in der Hand hat. Du weißt ganz genau, es gibt eine Regel. Du könntest zum Beispiel auch wie in manchen Sportarten einfach eine Uhr mitlaufen lassen, sobald er den Ball in die Hand nimmt. Und du wüsstest ganz genau, oh, jetzt muss er ihn abschlagen. Und das macht er dann oft nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Oder es gab früher mal irgendwann die Regel, sobald ein Spieler eine gelbe Karte fordert für seinen Gegenspieler, was ich ganz eklig finde, kriegt er sofort selbst auch gelb. Das wird dann 2 Spieltage gemacht und dann ist es wieder weg. Und grundsätzlich, und jetzt mal beim wichtigsten Punkt, aber die Meinung vertrete ich schon seit 15 Jahren. Ich würde bei der Handspielregel im Strafraum grundsätzlich nur Absicht voraussetzen. Ich würde also sagen, sobald du dem Spieler ansiehst, dass er mit seiner Handbewegung willentlich vorhat, das Spiel zu beeinflussen, ist es ein Elfmeter. Und wenn es angeschossen ist und der Spieler überhaupt nichts davor kann oder du siehst, dass der Spieler den Arm sogar noch wegziehen will, dann eben ganz klar kein Elfmeter. Also wenn du siehst, der will sich einen Vorteil verschaffen, dann Elfmeter und sonst nicht. Okay. Ich finde, das wäre ganz einfach umsetzbar. Jeder Schiedsrichter kann das interpretieren, wenn er eine Handbewegung sieht. Und Hofer im Moment eben noch am Monitor, weil es gab aber letzten Wochenende wieder 2 Handelfmeter, beziehungsweise einen gab es nicht und einen gab es, wo du dann 2-mal eine gleiche Szene hast. Und der eine sieht so, der andere sieht so. Und ich finde, wenn du definierst, es muss Absicht vorliegen, dann ist Elfmeter. Dann finde ich das eine ganz klare Vorgehensweise. Du hast beim letzten Spieltag hast du einen Elfmeter gehabt, da ist ein Ball vom Oberschenkel an den Arm eines Spielers gesprungen aus 1 Meter Entfernung und es gab Elfmeter. Und das versteht einfach keiner mehr und es macht einfach sehr viel kaputt.
Wobei das schon wieder meiner Kenntnis nach ja eigentlich schon wieder gegen das Regelwerk ist, weil ich denke immer, wenn der Ball kurz vorher noch von Oberschenkel etc. Dann darf er das nicht pfeifen, aber okay.
Ja, aber dann hast du wieder den Schiedsrichter-Experten Feuerherd auf Sky, der dann wieder erklärt, und das nervt mich auch kolossal, da wird immer erklärt, warum in diesem Fall aber trotzdem okay war, weil da gibt's wieder eine von 95 Ausnahmen und der hat dann auch erklärt, warum sogar manchmal auch ein abgefälschter Ball zu einem Elfmeter führen kann, weil wenn der Arm zu weit draußen ist, war er da aber eigentlich nicht. Also es ist einfach kokolos.
Und dann kommt Manuel Grefe, der das Gegenteil behauptet, dass es eben doch wieder falsch war.
Genau.
Welches war das denkwürdigste Fußballspiel, bei dem du live im Stadion warst?
Ich glaube, das war schon eins der Wunder von der Weser. Ich war beim ersten Wunder von der Weser, es war ein 6:2 gegen Spartak Moskau, da hatte Werder das Hinspiel 4:1 verloren. Und man ist da eigentlich nur noch hingegangen. Also ich habe damals die Stadionzeitung verteilt, deswegen musste ich hin. Es war Novemberwetter, es war neblig, es waren irgendwie 4 Grad plus. Und es waren, glaube ich, auch nur 16.000 Zuschauer im Stadion beim Europacup-Spiel unter Flutlicht, was schon seltsam war damals. Aber damals war das öfter so. Und du hast das Hinspiel 4:1 verloren. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gesehen habe, dass man so ein Ergebnis noch biegen kann. Und dann hat Werder 6:2 gewonnen und ist weitergekommen und hat unter anderem mit Manfred Burgsmüller ein Wahnsinnstor geschossen. Riedel hat gespielt, Neubart hat gespielt. Und Werder hat die einfach platt gemacht. Und dann gab es direkt ein Jahr später Dynamo Berlin, Hinspiel 0:3 verloren, gleiche Situation. Damals auch noch Kalter Krieg, es waren noch beide deutschen Staaten, gab es noch, es war kurz vor der Wende im Osten und du hast wieder hier 5:0 niedergemacht und du hast wirklich, ich habe damals, war einer meiner ersten Reporterjobs am Spielfeldrand und damals durftest du auch noch wirklich in den Innenraum und durftest an den Spielfeldrand und ich stand da mit meinem Tonbandgerät und das ist das 5:0 fiel, das war in der letzten Minute, das war glaube ich sogar Thomas Schaaf, habe ich das Tonband fallen lassen und bin auf den Platz gerannt, als der Schlusspfiff war und war dann wieder total Fan, also ich war wirklich selten so unter Feuer wie bei diesen Spielen.
Ja, legendär auf jeden Fall, die Wunder von der Weser. Ja. Gibt es ein skurrilstes Erlebnis, das du jemals so als Stadionsprecher im Stadion bei Werder Bremen erlebt hast?
Zwei, aber eins war als Stadionsprecher und eins war bei dem schon eben genannten Spiel, denn
ich nehme gerne
Dynamo Berlin. Genau, Dynamo Berlin. Wie gesagt, ich war eigentlich Reporter und ich sollte eigentlich so einen Stimmungsbericht machen und eigentlich war klar, die scheiden aus und dann gewinnen die aber 5-0 gegen den DDR-Meister, der vorher eine richtig große Klappe hatte und das war, und dann waren die aber auf dem Stadion, also sobald die ins Weserstadion einliefen, waren sie total eingeschüchtert und es war eine unglaublich aufgeheizte Atmosphäre und dann gewinnen sie halt 5-0 und wie gesagt, ich habe abgewartet, bis der Schiedsrichter abpfeift und bin dann auf den Platz gerannt. Und das war natürlich, wie sein letztes Tor fiel in der letzten Minute, da brach alles los. Und der Einzige, der aber nicht mitbekommen hat, dass es schon ein Schlusspfiff war, war Uli Borowka. Und ich bin in Richtung Uli Borowka gelaufen. Im Gegensatz zu ihm hatte ich aber keine Stollenschuhe an. Und er hat mich, glaube ich, für einen Hooligan gehalten, der gerade, obwohl das Spiel noch läuft, auf den Rasen gerannt ist. Und er hatte irgendwie Angst vor dem Spielabbruch und wollte mich vehement wieder vom Platz schubsen und ich bin, glaube ich, 15 Meter gerutscht, weil es war November, es war glatt, es war kalt und ich hatte, wie gesagt, sehr glatte Schuhe an und in dem Moment, wo ich über den Rasen gerutscht bin, das war, wie gesagt, eine für mich sehr lang scheinende Zeit, war ich mir plötzlich selber nicht mehr ganz sicher, ob das Spiel schon zu Ende war. Und ich habe dann wirklich einen Adrenalinschub gehabt, wie in meinem Leben, nicht nie vorher, nie hinterher, weil ich dachte, okay, jetzt ist gerade Live-Fernsehen und wenn du Pech hast, läuft das Spiel noch und du bist gerade der eine Trottel, der auf dem Platz gelaufen ist. Und ich dachte, jetzt sieht mich gerade ganz Europa. Glücklicherweise war es nicht so. Und das Spiel war wirklich zu Ende und es waren auch schon mehrere Leute auf dem Rasen, aber Uli Borowka wusste das nicht und ich war mir auch kurz unsicher. Und als Stadionsprecher, das sind die längsten, kürzen Fragen, die du wahrscheinlich je gestellt hast.
Jetzt nee, hier, aber gut, die Antwort gut, ich stelle sogar noch eine Nachfrage. Ist Uli Borowka danach noch zu dir gekommen?
Ich hab ihn danach sogar noch nach seinem Trikot gefragt. Und das wollte er aber nicht, weil er an dem Tag auch noch Papa geworden ist. Er war dann total emotional. Und dann sind wir Arm in Arm noch irgendwie zur Kurve gegangen. Und ich war direkt über verkrustet eigentlich. Und er hat sich sogar noch bei mir entschuldigt und das ist bis heute ein Thema zwischen uns, wenn wir uns sehen, dass wir die Geschichte gerne mal erzählen.
Ja, sehr schön.
Es gibt auch Bildmaterial davon. Und das Zweite ist, dass es ganz klar Stadionsprecher war, eine der brisantesten Situationen, Saisoneröffnungsspiel 2004, als das Flutlicht ausfiel. Also es gab hier den berühmten Stromausfall.
Ja, Schalke
04. Und es war, genau, Schalke 04, Ailton, erstes Spiel für Schalke im Weserstadion, Werder gerade deutscher Meister geworden, Freitagabend live ARD und der Strom fiel aus, weil hier eine Muffe durchgeknallt ist in Stadionnähe und plötzlich ging nur so eine Notbeleuchtung und es waren aber, obwohl es nach 20 Uhr war, immer noch 33 Grad oder so und irgendwann waren die Getränke alle, weil die Leute hatten ja nichts anderes zu tun, als ich hole mir mal irgendwas zu trinken und dann war ich als Stadionsprecher da im Dienst und du wusstest ganz genau, das ist jetzt hier ein Pulverfass, weil es sind 40.000 Leute im Stadion, die schwitzen, die haben nichts mehr zu trinken jetzt gleich und du kannst denen nicht erzählen, wann es weitergeht. Und es wurden ständig Wasserstandsmeldungen gegeben, aber konnte niemand sagen, es hieß dann irgendwann, ja, wir haben es jetzt entdeckt, aber wir wissen nicht genau, wie lange es dauert. Und es war so, mein Mikrofon funktionierte glücklicherweise, deswegen konnte ich Durchsagen machen. Und es war wirklich, du hast wirklich gemerkt, was du für eine Verantwortung hast, weil es war irgendwie auch klar, du kannst den Leuten jetzt nicht sagen, Leute, wir wissen es auch nicht. Du konntest den Leuten aber auch nicht sagen, geht gleich weiter. Du musstest dich immer so durchlavieren. Dann war hinter mir so ein Flur, da war so ein Besprechungsraum, da sind dann alle Beteiligten, inklusive Rudi Assauer, auf und ab gelaufen, aufgeregt und es wurde rumgeschrien und Rudi Assauer hat witzigerweise, Gott hab ihn selig, genau in dem Moment, wo klar war, jetzt kann gespielt werden, hatte er sich hinten dazu durchgerungen zu sagen, nein, wir treten hier nicht mehr an und schrie da rum und plötzlich guckte er aufs Spielfeld und sah, die stehen da zum Anstoß. Und es war wirklich, das ganze Spiel war einfach der komplette Wahnsinn und ich bin sehr froh, dass da alles gut verlaufen ist, weil ich habe wirklich noch nie so sehr gemerkt, wie wichtig man als Stadionsprecher sein kann, wenn es darum geht, zu deeskalieren. Also das war wirklich eine große Verantwortung an dem Tag.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe es damals im Fernsehen gesehen. Ich glaube, die Muffe liegt auch heute noch im Museum, ne? Genau. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es ist auch bis heute, glaube ich.
Ich glaube, dass die ARD, was für mich natürlich irgendwie schön war, dass die ARD, das habe ich ja nur von anderen Leuten gehört, glaube ich, 8 oder 10 Mal das lebenslang Grün-Weiß-Video gespielt hat, was damals gerade aktuell war, weil wer da ja gerade Meister geworden war. Und ich glaube, alle anderen Menschen waren fürchterlich abgenervt von diesem Lied. aber es gab halt nichts anderes zu senden. Du hattest halt keine Verbindung und kein Licht im Stadion und nichts. Also es war wirklich. Und vor allen Dingen, letzter Gedanke dazu, es ging ja noch eine Notbeleuchtung, aber es hätte ja auch sein können, dass du plötzlich im Stockfinsteren sitzt und kein Mikrofon mehr hast. Und dann wäre richtig Problem gewesen. Also dann hättest du 40.000 Leute gehabt, keiner hätte was gewusst, du hättest keine Ansagen machen können und das wäre sehr schnell auch, hätte sehr schnell nach hinten losgehen können.
Bis heute glaube ich auch noch das spätest abgepfiffene
Fußballspiel in der Bundesliga. Das späteste Tor auch jemals, was gefallen ist durch Nelson Valdez.
Naja, es ist 1-0, glaube ich, ausgegangen, ne?
Mhm.
1-0 für Werder. Gut, abschließend, Arndt, nochmal eine Heimspielfrage.
Ja.
Warum passt Ole Werner als Typ so gut zu Werder und zu welchem Platz reicht es denn dieses Jahr?
Muss ich auch länger antworten. Ole Werner habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, als der Trainer bei Holstein Kiel war und Holstein Kiel dieses legendäre Pokalspiel gegen die Bayern gewonnen hat. Da war, glaube ich, Markus Anfang schon Trainer, oder noch nicht ganz, aber jedenfalls habe ich damals gedacht, okay, wenn jemals Werder Bremen einen Trainer sucht und der ist frei, der würde passen, weil du hast den gesehen, wie der am Spielfeldrand agiert, du hast gesehen, wie der mit seinen Spielern spricht und der hat halt, da bin ich wieder bei eurem Trainer, der hat halt von vornherein den Eindruck vermittelt, das ist ein klassischer Norddeutscher, der passt hier gut nach Norddeutschland, der ist ein bisschen wie Thomas Schaaf in anders, aber ist auf jeden Fall der absolute Gegenentwurf zu Markus Anfang. Und du hast gemerkt, der ist hier vermittelbar, der hat was sehr Hanseatisches auch. Und damals habe ich gedacht, okay, wenn also jemals der in Kiel nicht mehr gebraucht wird und wir brauchen einen, wäre das eine gute Lösung. Und dass das so schnell Wirklichkeit wird, hätte ich nicht gedacht. Aber er hat Bremen eigentlich wirklich im Sturm genommen, weil es war wirklich so, dass du ganz schnell gemerkt hast, wie gut der passt und wie sehr. Also ich habe ja eben schon gesagt, bei Markus Anfang hatte ich das gegenteilige Gefühl. Er hatte das Gefühl, dem ist das hier alles egal, die Stadt, der Verein und so weiter. Und bei Ole Werner hast du gemerkt, wie sehr dem das was bedeutet, dass er jetzt bei diesem Verein Trainer sein darf. War seine erste Trainerstation in der zweiten und dann ersten Bundesliga. Und es gibt eine sehr eindrucksvolle Doku über das Zweitliga-Jahr von Werder, in dem Ole Werner dann Trainer wurde. Die lief auf The Zone und gab es dann später als DVD. Und wenn du dir die anguckst, das sind 6 Teile, dann denkst du 3 oder 3,5 Teile lang, das kann doch nicht sein, dass die nur aufsteigen, weil da ist so viel schiefgelaufen. Und Ole Werner ist dann gekommen und hat diesen Verein einfach echt beruhigt, im besten Sinne des Wortes. Also er war plötzlich da und auf einmal war klar, nee, so wie vorher geht das nicht weiter und jetzt ist Ole Werner hin, jetzt machen wir das alles anders. Und wir sind im ersten Jahr dann also mit ihm aufgestiegen aus einer aussichtslosen Situation heraus. Ich glaube, hatten wir 10 Punkte Rückstand. Dann sind wir im zweiten Jahr relativ sicher in der Bundesliga geblieben und im dritten Jahr sind wir 2 Tore am internationalen Geschäft gescheitert. Und das ist natürlich immer noch so ein Traum, hier wieder Flutlichtspiele zu haben und von mir aus auch gegen Mannschaften aus Albanien in der Conference League spielen. Du hast in der Liga ganz viele Mannschaften, die ganz oben enteilt sind. Das ist der klassische Kandidatenkreis aus Bayern, Leverkusen, Leipzig, Dortmund und so weiter. Und dann hast du aber Mannschaften, die auf Augenhöhe sind, wie Wolfsburg, Mainz, Gladbach, Werder, und du hast immer mal so einen Ausreißer wie Stuttgart, aber so dieser Bereich, Mainz, Wolfsburg, Gladbach, Werder, Union, Augsburg, das sind so die Mannschaften, die sich Werder bewegt. Und wenn du da ein gutes Jahr erwischt und stabil, dann kannst du mal 7. werden und wenn es schlecht läuft, wirst du halt 13. Aber ich glaube, dass Ole Werners Verdienst ist, dass Werder in diesem Jahr erstmals überhaupt nicht mehr bei den Abstiegskandidaten genannt wird und den Traum hat, wirklich auf Platz 6, 7, 8 landen zu können. Und ich habe in dieser Saison so Platz 8 bis 10 mir ausgeguckt als realistisches Ziel. Ich glaube, das ist auch realistisch. Und wenn es mehr wird, dann wird es gerne mehr. Und wenn es Platz 10 wird, dann ist es auch okay. Also was die Möglichkeiten angeht, da ist es so, dass Werder, als Ole Werner kam, das war in der Corona-Zeit, Werder hatte ein riesen Finanzloch, Werder war in der zweiten Liga im Mittelmaß, weit weg von der Spitze. Und da hast du gedacht, der Verein geht den Weg, den Schalke 04 gerade geht. Und glücklicherweise ist das nicht geworden. Also du siehst jetzt an den Beispielen Hertha, Schalke, Köln, HSV, wie schwierig es ist, da wieder rauszukommen aus der Liga. Und Ole Werner hat das im Handstreich geschafft und hat dafür ganz, ganz viel Dank verdient und hat große Verdienste nicht erworben.
Ich merke, wenn es um Werder Bremen geht, da kommt Arndt Zeigler ins Reden. Aber
kann ich endlich mal über
Werder Bremen reden. Ja. Wollen wir ja auch gerne was von hören. Ja, Arndt, ich bedanke mich wirklich, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist gerade auf Tour, das ist alles nicht selbstverständlich. Für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal. Noch gibt's, glaube ich, ein paar Restkarten. Gibt's, glaube ich, noch für diesen Dienstag?
Ja, es wird ein sehr großer Auftritt. Es ist in der Weser-Ems-Halle. Am 10. um 20 Uhr Punkt geht's los. Und es ist der letzte Auftritt des Jahres für mich. Okay. Insofern auch was Besonderes und ja, ich hoffe, also es sind eigentlich sehr schöne Fußballabende, sehr lustig, sehr lange Fußballabende, in denen man eigentlich so ein bisschen den Fußball zelebriert und mein Ziel ist eigentlich immer, dass am Ende dieser Abende ein bisschen deutlicher wird, warum Fußball so toll ist. Und bis jetzt klappt das auch immer. Deswegen, also alle, die noch nichts vorhaben am nächsten Dienstagabend, kommt gerne. Ich bin auch danach noch eine Stunde lang am Stand und trinke Bier mit allen und mache Fotos und quatsch mit allen gerne. Es sind schöne Begegnungen immer. Und ich mag das sehr und ich freue mich auch, dass ich jetzt mal wieder in Oldenburg bin. Bislang war es immer die Kulturetage, war auch toll. Aber jetzt wird es ein bisschen größer.
Ich war im Park der Gärten tatsächlich inzwischen einmal. Das war noch Corona. Lag das an Corona? Es war ja natürlich auf jeden Fall draußen, aber es war, ja, gab deswegen, genug Gäste. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, warum jetzt, aber ja, kann ich auf jeden Fall nur bestätigen, wenn ihr Bock habt, kauft euch eine Karte, sprecht den Mann danach auf Johann Miku oder Werder Bremen an, dann könnt ihr ein paar Minuten über Fußball philosophieren. Arndt, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke dir, Lars, hat Spaß gemacht. Ja. Und lass diesen Trainer nicht wieder so schnell.
Nein, ich glaube
tatsächlich nicht. Grüß ihn schön.
Ja, das mache ich. Mal gucken, wie er reagiert. Nein, ich glaube, das wird tatsächlich so schnell hier jetzt nicht passieren. Alles klar, danke. Gut. Vielen Dank, Arndt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Und wir sehen uns irgendwann mal im Marschwegstadion.
Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.